Liebe Geschwister, wir freuen uns, dass wir auch dieses Jahr wieder hier sein dürfen und euch wiedersehen können, wenn auch nicht von Angesicht zu Angesicht. Und wir sehen in der Zeit entgegen, wo wir wieder ganz frei sein können, aber wir können es nicht ändern und wir wollen uns die Freude nicht trüben lassen. So haben wir uns auch gesagt, als wir erfuhren, dass das Haus in Köttingen, das ja von Markus Schmitz verwaltet wird. Ist er übrigens da? Ist der Markus da?
Urlaub.
Er ist im Urlaub, okay. Ja, das hat ja gebrannt vergangenes Jahr und eigentlich hätten wir die Zeit jetzt reserviert gehabt, dass wir mit der JFB, Jüngerschaftsferienbibelschule, wieder in Köttingen gewesen wären. Aber mit den Umbaumaßnahmen ist es leider nicht so schnell gelaufen wie erwartet und so mussten wir ausweichen. Und wir sind jetzt leider nur für eine Woche, aber immerhin in Struxfeld im Haus von Ethnos 360, ehemals New Tribes Mission. Da können wir nur eine Woche rein, weil sie in der nächsten Woche dann Eigenbedarf haben. Und wir sind auch nur mit einer kleineren Gruppe dort, 18 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, muss man heute ja sagen, obwohl Teilnehmer immer auch die ganze Gruppe meint. Dummes Zeug mit dieser Gendersprache. Aber ist nun mal so, man muss überlegen, wie weit man da mitgehen soll. Ja, also 18 Teilnehmer, 11 weiblich, 7 männlich. Und wir freuen uns sehr, dass wir diese Gelegenheit haben, dass wir das doch machen können, auch wenn das etwas verkleinert ist. Gestern Abend, wie es dann oft so kommt bei Freizeiten, da geht es drunter und drüber, bekamen wir eine Nachricht aus der Schweiz. Unsere Tochter Tabitha und ihr Mann Dominik mit ihren 4 Kindern, 9, 7, 5, 3 Jahre alt, waren eine Woche im Münstertal, das ist das äußerste südöstliche Alpental, bevor es dann nach Italien geht. Waren sie eine Woche im Urlaub und 5 Minuten, bevor sie wieder nach Hause fahren wollten, nach Basel, wurde die 5-Jährige, die Sephora, von einem Hund gebissen. Die Sephora ist total vernarrt in Hunde, die springt auf jeden Hund, ob Rehpinscher oder Bernhardiner oder Neufundländer. Sie will jeden Hund streicheln, jeden Hund umarmen und man hat ihr zwar beigebracht, du musst den Besitzer immer fragen, darf ich den streicheln, ist das okay? Und ich weiß die näheren Umstände nicht, aber unsere Tochter hat uns eine WhatsApp geschickt, bitte betet für uns. Sephora wurde am Kopf von einem Hund gebissen und wir mussten notfallmäßig ins Krankenhaus. Sie muss unter Vollnarkose und die Wunden müssen genäht werden. Und das ist natürlich dann schon ein gewisser Schock. Und wir haben natürlich auf weitere Nachrichten gewartet und so nach 2 Stunden kam dann die Entwarnung. Also Auge ist nicht verletzt und die Wunden können genäht werden. Sieht so aus, wie wenn sie mit einem blauen Auge davongekommen wäre. Das sind Lektionen, die Kinder oft durchmachen. Wir kennen das alle. Jeder hat sich an Brennnesseln schon gebrannt, an Brombeerdornen gestochen oder ist auf glitschigem Boden ausgerutscht oder hat sich an der Herdplatte verbrannt. Und bei Kindern ist das einfach häufig so. Und bei Junglenkern ist es auch so, dass sie eine höhere Versicherungsprämie bezahlen müssen. Wir kennen eine Schwester in Christo, 33 Jahre alt heute, in den ersten 5 Jahren ihrer Karriere als Autofahrerin hat sie 7 Unfälle gebaut, immer nur Blechschaden, aber trotzdem und seit 25 bis heute nichts mehr, alles gut. Und so müssen wir alle lernen. Wir gehen durch manchmal schmerzliche Lernprozesse. Und was jetzt unsere Sephora, unsere Enkelin erlebt hat, ist ja, das ist Kindergarten, das ist Grundschule. Das sind so Basics, die eignet man sich an im Laufe der Kindheit und Jugend. Aber was ist, wenn man als erwachsener Mensch jahrzehntelang eine seelische Not mit sich herumträgt, bedingt durch äußere Umstände, die man nicht ändern kann. Was ist da die Lektion, die wir begreifen sollen? Wir wollen uns ein Beispiel anschauen in der Bibel, wo eben die Prüfung und die Lektion, die damit verbunden war, sehr viel tiefer ging als nur ein oberflächlicher Hundebiss oder ein Blechschaden. Und wir wollen aus dem Beispiel, das wir uns anschauen, für uns hoffentlich heilsame Lektionen lernen. Es geht um die Hanna, die Frau des Elkana und die Mutter des Samuel. In 1. Samuel 1 kommen wir zu einem Wendepunkt in der Geschichte Israels vom Richtertum hin zum Königtum. Und das Buch ist nach dem Richter und Propheten Samuel benannt. Er wird sowohl als Richter bezeichnet, als auch als Prophet. Und von seiner Abstammung her war er aus dem Stamm Levi, aus 1. Chroniker 6, 13 lernen wir, dass er aus der Nachkommenschaft der Kehatiter. Aaron, Kehat und dann und so weiter. Also er war auch von seiner Abstammung her ein Levit. Wenn auch kein Priester, aber immerhin ein Levit. Und dieser große Samuel, wirklich ein großer Name in der Geschichte Israels, seine Geschichte beginnt mit der Geschichte seiner Mutter. Und wie macht das Gott, dass er jetzt diesen Mann zur Welt kommen lässt? Er zeigt uns eine Mutter in ganz großer seelischer Not. Wir lesen aus 1. Samuel ab Vers 1. 1. Samuel Kapitel 1 ab Vers 1. Wir lesen die ersten 18 Verse. Und es war ein Mann aus Ramathaim Zophim vom Gebirge Ephraim und sein Name war Elkanah, der Sohn Jerochams, der Sohn Elihus, des Sohnes Tochus, des Sohnes Zufs, ein Ephratiter oder ein Ephraiminiter. Ein Ephraimiter. Das heißt, er wohnte im Stamme Ephraim, aber 1. Chroniker 6,13, wenn euch das interessiert, könnt ihr gucken, er stammte aus dem Stamm Levi, aber die Leviten waren ja verteilt in ganz Israel und sie wurden dann oft nach dem Ort, nach der geografischen Bezeichnung genannt, eben in dem Stamm, in dem sie lebten. Vers 2, und Elkanah hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hannah und der Name der anderen Peninna. Und Peninna hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Peninna heißt Juwel, Hannah heißt Gnade. Merkt euch das einfach mal für die Geschichte, es ist sehr anschaulich. Also der Name der einen war Gnade und der Name der anderen war Juwel. Und Juwel hatte Kinder, aber Gnade hatte keine Kinder. Und dieser Mann, Elkanah, ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Es war ein Ort im Stamme Ephraim, wo damals die Stiftshütte stand. Da war sie noch nicht in Jerusalem, sondern im Stamme Ephraim in Silo. Und dort waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, Priester des Herrn. Und es geschah an dem Tag, als Elkanah opferte, da gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und ihren Töchtern Stücke vom Friedensopfer, da aßen die Opfernden mit. Aber Hannah gab er ein doppeltes Stück, denn er liebte Hannah. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin, also die Peninna, die zweite Frau, kränkte Hannah mit vieler Kränkung, um sie aufzubringen, um sie zu ärgern, zu demütigen, zu erzürnen, zu provozieren, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so wie Elkanah das Jahr für Jahr tat, so kränkte Peninna Hannah, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzogen. Und Hannah weinte und aß nicht. Und Elkanah, ihr Mann, sprach zu ihr, Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Und Hannah stand nach dem Essen und nach dem Trinken in Silo auf. Eli, der Priester, aber saß auf dem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und Hannah war in der Seele verbittert. Und sie betete zu dem Herrn und weinte sehr. Und sie tat ein Gelübde und sprach, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und wirst deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben, so will ich ihn dem Herrn geben alle Tage seines Lebens. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, dass Eli ihren Mund beobachtete. Hannah aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme wurde nicht gehört. Und Eli hielt sie für eine Betrunkene. Und Eli sprach zu ihr, bis wann willst du dich wie eine Betrunkene gebärden? Tu deinen Wein von dir. Aber Hannah antwortete und sprach, nein, mein Herr, eine Frau beschwerten Geistes bin ich. Weder Wein noch starkes Getränk habe ich getrunken, sondern ich habe meine Seele vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine Tochter Belials. Denn aus der Fülle meines Kummers und meiner Kränkung habe ich bisher geredet. Und Eli antwortete und sprach, geh hin in Frieden, und der Gott Israels gewähre deine Bitte, die du von ihm erbeten hast. Und sie sprach, möge deine Magd Gnade finden in deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges, und sie aß, und ihr Angesicht war nicht mehr dasselbe. Das Ziel der heutigen Verkündigung soll sein, herauszufinden, was bei Hannah dazu führt, dass eine jahrzehntelange seelische Not in einem ganz kurzen Zeitabschnitt von wenigen Minuten dazu führt, dass sie völlig verändert wird. Sie aß und ihr Angesicht war nicht mehr dasselbe. Was ist mit dieser Frau geschehen, dass sie hier in so kurzer Zeit eine so grundlegende Veränderung erlebt? Eine innerliche Veränderung. Diesem Gedanken wollen wir nachgehen. Aber fangen wir vorne an. Elkanah hat geheiratet. Eine Frau, die er liebte, eine Frau, mit der er glücklich war. Das war die Hannah. Sie war offensichtlich die erste Frau. Elkanah und Hannah lebten unter dem Gesetz des Mose. Und Mose hatte gesagt in 5. Mose 7, Vers 12 bis 14, das wollen wir kurz lesen, um zu verstehen, unter welcher seelischen Not Hannah litt und unter welchem Dilemma auch der Elkanah litt. 5. Mose 7, Vers 12. Gott hatte verheißen, 5. Mose 7, 12, und es wird geschehen, dafür, dass ihr diesen Rechten gehorcht und sie haltet und sie tut, wird der Herr, dein Gott, dir den Bund und die Güte bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Und er wird dich lieben und dich segnen und dich mehren. Er wird segnen die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, dein Getreide und deinen Most und dein Öl, das Geworfene deiner Rinder und die Zucht deines Kleinviehs in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern, kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare wird unter dir sein, noch unter deinem Vieh. Verheißung für Gehorsam, Kindersegen. Elkanah heiratet deine Frau und es kommen keine Kinder. Ja, unter diesem Wort muss man doch zum Ergebnis kommen, da stimmte irgendwas nicht mit den beiden. Offensichtlich lebten sie nicht im Gehorsam, wird mancher gedacht haben, aber man konnte nichts sehen. Und ich glaube auch nicht, dass wir diesen Schluss ziehen dürfen. Aber Elkanah brauchte Nachkommen. Er brauchte Erben. Er wollte sein Land weiter vererben. Und er hat noch einmal geheiratet, die Peninna. Und bei ihr kamen die Kinder. Sie hatte Söhne und Töchter, also mindestens 4 Kinder, Söhne in der Mehrzahl, Mädchen in der Mehrzahl, also mindestens 4, wenn nicht mehr. 1, 2, 3, 4 Kinder kamen. Und Peninna war stolz. Aber Peninna war auch grausam. Zunächst war Elkanah grausam, dass er eine zweite Frau genommen hat. Das ist nicht Gottes Plan, das wissen wir aus dem Garten Eden. Polygamie wird von Gott nie gut geheißen im Alten Testament, wenn sie auch nicht ausdrücklich verboten wird. Und wir können zahllose Probleme aufzählen, die mit Polygamie in Verbindung waren und sich entwickelten. Aber Peninna nutzt diese Gelegenheit, um ihre Widersacherin, wie sie die Hannah nennt, oder wie der Text die Peninna bezeichnet, als Widersacherin der Hannah, um sie zu demütigen. Wir können uns das richtig vorstellen, wie diese Peninna, die spürte irgendwo, dass sie eigentlich nicht die Geliebte ihres Mannes war, sondern dass sie aus einer Not heraus geheiratet wurde, eben um Nachkommen zu zeugen. Und dass eigentlich das Herz des Elkanah emotional an seiner Frau Hannah hing, aber die Peninna war jetzt die, die die Kinder brachte. Und die auch der Familie in der Gesellschaft einen Status gab, wo alle sagten, jetzt hat er seine Nachkommen. Er ist also doch gesegnet. Elkanah ist nicht unfruchtbar, der kann Kinder zeugen, es muss an der Hannah liegen. Und das hat die Peninna ausgeschlachtet, gnadenlos. Ihre Rivalin kränkte sie mit vieler Kränkung. Du bist doch die Geliebte, Peninna. Du bist doch die Geliebte, Hannah, wird Peninna spöttisch gesagt haben. Ja, ja, du kriegst ja auch ein doppeltes Stück Fleisch, das tröstet dich doch bestimmt. Wir haben das gelesen, wenn sie das Friedensopfer austeilten, dann bekam die Hannah ein doppeltes Stück Fleisch. Ich bin jetzt 35 Jahre verheiratet und noch immer erforsche ich die Psyche meiner Frau, das wird bis zum Lebensende dauern. Aber so viel habe ich gelernt, dass wenn meine Frau eine seelische Not hat, dann wird sie nicht dadurch getröstet, dass ich ihr ein doppeltes Stück Rindsfilet kaufe und sage, jetzt wollen wir es mal richtig genießen, dann wird sie sagen, du denkst ja doch nur an dich, ja? Weil ich viel lieber Fleisch esse als sie. Also damit tröstet man keine Frau mit seelischen Nöten, das können alle Ehemänner bezeugen, die schon einige Jahre mit geistlichen Frauen verheiratet sind. Irgendwie war der arme Mann unbeholfen, so wirkt er. Er weiß nicht so richtig, wie er mit der Situation klarkommen kann. Und natürlich ist er überfordert. Jeder Mann, der mehr als eine Frau hat, ist überfordert. Und davon möchte uns Gott ja bewahren. Es ist das Beste für die seelische Gesundheit eines Mannes, wenn er sich nur auf eine Frau konzentriert. Und alles andere überfordert uns, emotional, materiell, organisatorisch. Es ist einfach Chaos, wenn man mehr als eine Frau hat. Es fängt in Gefühlen an und schlägt sich natürlich auch im praktischen Leben nieder. Der Mann ist total überfordert. Und Peninna, wie gesagt, sie findet ihr Glück nicht so sehr in der Liebe ihres Mannes, sondern in den Kränkungen, in den Demütigungen, die sie der Hanna zufügt. Du bist die Geliebte. Aber es ist doch jammerschade, Hanna, dass sich in ein paar Jährchen niemand mehr an dich erinnert. Weil ja auch trotz des doppelten Stückes Fleisch, das du kriegst, dein Fleisch tot bleibt und kein lebendiges Fleisch aus dir herauskommt. Hanna, jammerschade, wenn meine Kinder dann das Erbe antreten und von dir keiner mehr spricht. Und vielleicht noch fieser, Hanna, wir sind doch hier im Haus Gottes. Und vielleicht wäre es mal an der Zeit, dass du ein Sündopfer bringst. Bist ja unfruchtbar. Hast doch irgendwelche Leichen im Keller, Hanna. Musst du nicht vielleicht mal ein Sündopfer bringen, dass Gott dir deine Sünden vergeben kann? Und vielleicht wird es ja dann besser. Mit solchen und ähnlichen Worten wird die Peninna die Hanna gedemütigt haben. Und wir können uns richtig vorstellen, wie in diesem Haus kein Frieden war. Spannung, Streit, Zickerei, Eifersucht, Kränkungen. Und ich habe das mal durchgezählt in den Versen, die wir gelesen haben. Ich gehe noch mal ganz kurz all die Erwähnungen durch, wo der seelische Zustand von der Hanna beschrieben wird. Vers 6. Ihre Widersacherin, also die Peninna, kränkte Hanna mit vieler Kränkung, um sie aufzubringen. Vers 7. Und so wie er das Jahr für Jahr tat, so kränkte Peninna die Hanna, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog. Und Hanna weinte und aß nicht. Und ihr Mann sprach, Hanna, warum weinst du? Warum isst du nicht? Warum ist dein Herz betrübt? Vers 10. Sie war in der Seele verbittert. Am Ende von Vers 10. Sie betete zu dem Herrn und weinte sehr. Vers 11. Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken mögest. Und dann kommt der Eli ins Spiel und in Vers 15 sagt sie, nein, mein Herr, eine Frau beschwerten Geistes bin ich. Am Ende von Vers 15, ich habe meine Seele vor dem Herrn ausgeschüttet. Vers 16, aus der Fülle meines Kummers und meiner Kränkung. Also alle diese Ausdrücke beschreiben den seelischen Zustand von Hanna. Und wir können wirklich sagen, diese Frau war total am Ende. Was sollte sie tun? Ja, ganz einfach. Wir trafen jetzt aus Veroniks Verwandtschaft, liebe Verwandte, eine Frau aus der Verwandtschaft. Sie ist eigentlich Christin und sie ist Psychologin, aber sie berät Ehepaare, die in Problemen stecken, und sie ermutigt diese Ehepaare, sich doch zu trennen. Das sei eine viel bessere Therapie, als einfach auf Biegen und Brechen zusammenzubleiben. Soweit sind wir heute, dass wir selbst, wenn wir das Wort Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes eigentlich kennen und wissen, dass Gott alle Dinge möglich sind, dass wir Ehepaaren raten, trennt euch doch besser. Dann hört der Streit auf und dann kann jeder sich selber wieder entfalten. Das ist der Rat. Und ich glaube, dass viele, selbst christliche Eheberater, der Hanna doch gesagt hätten, Hanna, lass das doch nicht auf dir sitzen. Lass das nicht mit dir machen. Es gibt so viele gute Dating-Apps, auch christliche. Such dir doch da einen Mann, der dich wertschätzt, der dir treu ist, der nicht noch eine zweite Frau dazu hat. Heute suchen wir immer die menschlichen Lösungen. Irgendwie die Umstände ändern, irgendwie die Seele wieder so ein bisschen aufpäppeln, dass die Last nicht mehr so schwer ist, dass das Joch nicht mehr so drückt. Aber das ist nicht Gottes Weg. Gott hat eine andere Lösung. Und wie sieht das jetzt aus? Also Dating-App war keine Empfehlung, die Gott der Hanna gegeben hat. Auch wenn sie eigentlich unschuldig war. Sie war unfruchtbar, aber sie war die erste Frau gewesen. Und ihr Mann hätte ihr treu bleiben müssen. Sie war unschuldig. Was tut diese Frau? Ich komme zur Frage am Anfang zurück, dass sie jetzt in wenigen Minuten am Ende von Vers 18 eine völlig verwandelte Person ist. Zweite Hälfte von Vers 18, ich wiederhole es nochmal. Die Frau ging ihres Weges, sie aß und ihr Angesicht war nicht mehr dasselbe. Was Hannah tut, sie geht zu Gott und betet. Das ist der erste Schritt. Und das ist immer das Beste. Seelsorger sind gut. Wir wünschen uns, dass gute Seelsorger und Seelsorgerinnen, Brüder und Schwestern in unseren Gemeinden unterwegs sind, dass sie sich auch ausbilden lassen. Alles gut. Aber selbst der beste christliche Seelsorger wird zum Ziel immer haben, den Menschen, der in Not ist, zu Gott zu führen. Dass er die Gemeinschaft mit Gott wiederfindet und in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus glücklich wird. Und diesen Schritt tut Hannah. Sie bringt ihre Not vor Gott. Und wir können uns gut vorstellen, dass ihre bisherigen Gebete, das ist sicher nicht das erste Mal in ihrem Leben gewesen, dass sie gebetet hat, aber bisher hat sie wahrscheinlich immer so gebetet, dass sie gesagt hat, Herr, gib mir doch Kinder. Du siehst, was die Peninna mir antut. Tag und Nacht demütigt sie mich. Du hast dir 4 oder mehr Kinder geschenkt und mich lässt du kinderlos sitzen. Gib mir doch bitte auch Kinder. Bitte, bitte, Herr, gib mir Kinder. Ich kenne Geschwister, die sind körperlich krank und sie wollen unbedingt geheilt werden. Und das können wir alle gut nachempfinden. Und sie sind überzeugt, der Herr will mich heilen. Ich muss nur irgendwie meine Art, wie ich bitte, ändern, weil scheinbar erhört er mich nicht, also bitte ich falsch oder glaube ich zu wenig. Und dann zerbrechen sie sich den Kopf und fragen sich, wie muss ich den Herrn denn jetzt bitten, dass er mich endlich erhört? Wie muss ich meinen Glauben irgendwie ändern, dass er mich endlich erhört? Und es kann sein, dass es nicht zu Gottes Plan gehört, ein körperliches Leiden zu heilen. Das wissen wir einfach aus der Bibel, da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber was er auf jeden Fall möchte, er möchte unser Herz erreichen, dass wir in die Gemeinschaft kommen mit ihm und daraus will er etwas machen. Und das tut jetzt die Hannah, sie geht zum Herrn, sie betet und ich glaube, dass sie jetzt das Ziel ihres Gebetes ändert. Sie will nicht mehr, dass der Herr ihr Recht verschafft, dass sie auf gleicher Augenhöhe mit ihrer Widersacherin dastehen kann. Sie will nicht mehr, dass sie in der Gesellschaft einen Status erreicht, einen Ruf erreicht, ein Prestige erreicht, dass man auch vor ihr den Hut zieht und sagt, ah, auch du bist eine Frau, der Kindersegen geschenkt ist. Nein, sie legt das alles zu Gottes Füßen und sagt, Herr, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn nicht mehr für mich, sondern dann will ich ihn für dich. Dann soll er dir gehören. Dann mach du aus ihm etwas zu deiner Ehre. Dann soll er dir dienen und nicht mir. Dann soll er deinen Ruhm groß machen und nicht meinen Ruhm. Dann soll er dich verherrlichen und nicht mich. Ich glaube, dass wir aus diesem einen Satz, wenn du deiner Magd männlichen Nachkommen gibst, so will ich ihn dem Herrn geben alle Tage seines Lebens. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen, das ist eine Anspielung auf das Gebot an den Naziräer, 4. Mose 6, das ist einer, der ein Gelübde tut, um ganz dem Herrn zu gehören, dann soll er seine Haare nicht scheren, nichts vom Weinstock genießen und nicht zu einem Toten zur Beerdigung gehen. Das ist eine Anspielung darauf, Samuel ist das buchstäblich nicht geworden, aber im übertragenen Sinne ist er ein Geweihter des Herrn geworden. Und das will Hannah damit sagen, er soll einfach ganz dem Herrn gehören und ganz dem Herrn geweiht sein. Nicht für mich, nicht zu meiner Befriedigung, sondern für den Herrn. Irgendwie weiß sie noch nicht so richtig, ob ihr Gebet erhört wird. Und jetzt kommt der nächste Mann, der offensichtlich die Psyche der Frau und ihre Nöte noch nicht so richtig verstanden hat. Obwohl es eigentlich höchste Zeit geworden wäre, weil Eli, der hohe Priester, war schon sehr alt. Wir lesen das später, dass er auch schon nicht mehr so gut sehen konnte. Und er sieht diese Frau, wie sie stumm ihre Lippen bewegt und offensichtlich bewegt ist von etwas, und er deutet das völlig falsch. Er sagt, du bist doch besoffen, hör mir endlich mal auf zu trinken. Und sie klärt ihn auf und sagt ihm, nein Eli, ich bin nicht betrunken, ich habe eine seelische Not. Und wahrscheinlich hat ihn das so ein bisschen erschüttert, das war ihm peinlich. Und ob er jetzt wirklich das, was er in Vers 17 sagt, ob er da wirklich eine Erleuchtung hat vom Herrn und es ihm peinlich ist und sagt, oh nein, ich will dir sagen, was der Herr mir zu sagen hat, oder ob er das mehr als eine Formel sagt, das geht aus dem Text nicht richtig hervor. Eli antwortete und sprach, geh hin in Frieden und der Gott Israels gewähre deine Bitte, die du von ihm erbeten hast. Sagt er das einfach aus einer Verlegenheit heraus, weil es ihm peinlich ist, dass er diese Frau beleidigt hat, dass er sie für eine Betrunkene gehalten hat? Mag sein, oder ist es wirklich seine tiefe geistliche Überzeugung geworden, dass Gott hier etwas Großes tun möchte und die Frau erhören will? Wir können ihn nicht wirklich einordnen als Seelsorger. Ich würde eher sagen, der Mann ist geistlich erkaltet. So sehen wir ihn dann auch später in den folgenden Kapiteln. Aber eins ist sicher, Gott benutzt ihn hier als Sprachrohr an die Adresse von der Hanna. Gott redet hier durch Eli zu Hanna. Und vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, dass ein Mensch dir etwas gesagt hat, und das hat deiner Seele sehr gut getan, wo du gemerkt hast, jetzt hat Gott zu mir gesprochen. Aber die Person selber jetzt gar nicht irgendwie stark involviert war in dein Leben, dich gar nicht kannte, gar nicht wusste, was in dir wirklich vorging. Ich muss immer wieder an Dieter Otten denken, der sich in den 70er Jahren bekehrt hat, aus der Hippie-Bewegung heraus. Er war zum Glauben gekommen, aber hatte keinen Frieden über seine Sündenvergebung. Und er rang innerlich damit und sagte, ich muss jemanden finden, der mir hilft, Frieden zu kriegen. Und er kannte niemanden, und dann hat er gesagt, Herr Jesus, ich gehe jetzt raus. Er wohnt in Wuppertal. Ich gehe in den Stadtpark und ich lege mich da auf die Wiese und ich warte einfach, bis jemand kommt und meiner Seele Erleichterung verschaffte. Er hatte keine Heilssicherheit, keine Sicherheit, dass seine Sünden vergeben waren. Und er lag da auf dem Boden im Stadtpark in Wuppertal und es kommen zwei 10-jährige Jungs. Und der eine sagt zu ihm, Onkel, was machst du denn da? Damals sagten die Kinder noch Onkel zu jedem Mann, der nicht ihr Vater war. He? Onkel, was machst du denn da? Sagt der eine Junge. Und der Dieter sagt, ich bekenne dem Herrn Jesus meine Sünden. Sagt der andere Junge, Sünden? Das gibt's doch heute gar nicht mehr. Und dann sind sie weitergegangen. Und da wusste Dieter, jetzt hat der Herr geredet. Durch diesen kleinen Schuljungen da. Jetzt hat der Herr geredet. Sünden, das gibt es nicht mehr. Warum? Weil Jesus Christus sie getragen hat. Weil er sie gesühnt hat. Weil die vergeben sind. Und er hatte Frieden. Genauso wie die Hanna. Von jetzt auf sofort. Er hat erlebt, wie Gott zu ihm geredet hat. Und vielleicht hat Eli auch einfach nur so zu Hanna geredet und gesagt, ja, der Gott Israels erhöre deine Bitte, die du von ihm erbeten hast. Geh hin in Frieden. Und ab dem Moment weiß die Hanna, Gott hat mein Gebet erhört. Und jetzt wird der Schalter in ihrem Herzen total umgedreht. Jetzt hat die Frau plötzlich Appetit. Vorher hat sie keinen Bissen runtergekriegt vor lauter Kummer und Schmerz. Und sie ging ihres Weges und aß. Und Elkana und Penina haben die Hanna angeguckt und gedacht, was ist denn jetzt mit ihr los? Jetzt isst die plötzlich. Vielleicht sogar das doppelte Stück, was er ihr schon bereitgelegt hatte. Wird gegessen mit großer Freude und strahlenden Augen. Ihr Angesicht war nicht mehr dasselbe. Menge übersetzt. Ihr trauriges Angesicht war verschwunden. Die äußeren Umstände hatten sich nicht geändert. Sie war immer noch die Frau an der Seite der anderen. Sie war nicht ausgebrochen aus ihrem sozialen Rahmen. Sie musste wieder zurück in das Haus im Gebirge Ephraim. Aber sie war eine völlig andere Frau geworden. Und wenn du irgendeine Not hast, die dich bedrückt, die du vielleicht schon jahrelang mit dir herumschleppst, vielleicht hast du einfach nicht den richtigen Blick auf die Situation. Vielleicht hast du nicht die richtige Gesinnung. Frag dich doch einmal, ob du deine Not nicht benutzen kannst, um Gott zu verherrlichen. Deine Not benutzen kannst, um Gott zu ehren, um ihn groß zu machen. Ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass jede Not, in der ein gläubiger Mensch stecken kann, von Gott benutzt werden kann, um aus dem Bösen das Gute hervorgehen zu lassen. Um aus dem Bitteren das Süße zu wirken. Aber das erfordert unseren Glauben und unseren Glaubensgehorsam. Und ich bin überzeugt, dass Hannah hier etwas begriffen hat, was aus dieser traurigen, gedemütigten, verbitterten Frau eine fröhliche, im Frieden Gottes und in der Hoffnung und Zuversicht ruhende Frau gemacht hat. Ihr Gebet wird erhört, sie wird schwanger, der Samuel wird geboren und es könnte sein, dass sie am Ende noch mehr Kinder zur Welt gebracht hat als die Peninna. In Kapitel 2, Vers 20 lesen wir, und Eli segnete Elkanah, nachdem dann der Samuel als kleiner Junge zum Tempel gebracht worden war. Eli segnete Elkanah und seine Frau Hannah und sprach, der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Geliehenen, das man dem Herrn geliehen hat, also den Geliehenen, den kleinen Samuel. Und sie gingen nach Hause und der Herr wandte sich Hannah zu und sie wurde schwanger und sie gebar 3 Söhne und 2 Töchter. Noch dazu, das heißt, 3 Söhne plus Samuel macht 4 und 2 Töchter macht 6. Vielleicht hatte sie schließlich doch noch mehr Kinder als die Peninna. Kann sein, wir wissen ja nicht genau, wie viele es bei der Peninna waren, mindestens 4. Aber bei der Hannah waren es dann sicher 6 insgesamt, Samuel plus 5. Ihre Not wurde verändert und sie war eine völlig andere Frau, obwohl die äußeren Umstände blieben, wie sie waren. Und ich glaube, das ist Gottes Strategie mit uns. Das ist Gottes Ziel mit uns. Es kann sein, dass er deine Umstände ändern will. Wenn du einen Arbeitgeber hast, der dich Tag und Nacht demütigt und in deinem Vertrag steht 3 Monate Kündigungsfrist, dann darfst du das natürlich auch nutzen. Sagt Paulus auch den Sklaven. Im Prinzip sagt er, jeder bleibe in seinem Stand, ob Sklave oder Freier, lass es dich nicht betrüben. Der Sklave ist der Befreite des Herrn und der Freie ist ein Knecht des Herrn. Also es geht um den Herrn. Aber wenn du es nutzen kannst, frei zu werden, sagt er den Sklaven, dann tu das. Also Gott ist nicht grundsätzlich gegen Änderung der Umstände. Wenn das möglich ist und wenn es korrekt vonstatten geht. Aber wenn es nicht anders geht, wie bei Hannah hier, dann hat Gott den Plan, das Herz zu ändern. Und dazu möchte ich jeden von uns ermutigen, überleg, ob die Not, in der du dich befindest, in dem Zustand, wo du sagst, ich möchte den so gern ändern, dass du dich nicht einfach nur fragst, wie soll ich beten, damit Gott das endlich ändert, sondern frag dich, wie kann ich diese Not nutzen, um Gott zu ehren, um seinem Volk zu dienen und einfach so ein Kind abzugeben und zu sagen, Herr, es gehört jetzt dir. Sich, wie alt war Samuel, als Hannah ihn zum Tempel bringen musste? Als sie ihn entwöhnt hatte, damals stillte man sehr viel länger, aber sicher nicht länger als 4, 5 Jahre. Ich denke eher an 2, 3, also irgendwie so zwischen 2 und 5 muss er gewesen sein, als er dann zum Tempel gebracht wurde. Das ist hart für ein Mutterherz, ja. Gerade wenn es der Erstgeborene und vielleicht Einzige war, man weiß nicht wie. Ja, die anderen Kinder sind ja erst geboren, als dann Samuel schon im Tempel war, als das Gelübde erfüllt war. Überleg dir, wie du aus deiner Not heraus Gott dienen könntest. Eine schöne Geschichte dazu. Vor 1,5 Jahren war ich mit dem Dongwan in der Mongolei. Und die Hauptstadt Ulaanbaatar, die liegt so Mitte Norden im Land. Dann sind wir 300 Kilometer nach Süden gefahren in die sogenannte Wüste Gobi und haben dort mit etwa 30 Geschwistern ein Wochenende verbracht. Und da kam eine junge Schwester auf uns zu, 19 Jahre alt. Sie hieß Zassen Ochin. Kann man nicht aussprechen auf Deutsch. Ne? Das heißt Schneemädchen, Zassen Ochin, Schneemädchen. Wir haben sie dann einfach Schneewittchen genannt, das ist ein bisschen vertraulicher für uns. Und Schneewittchen hatte folgendes Problem. Sie hatte ganz schwarze Haare und einen relativ hellen Teint, also entsprach auch so dem Bild von Schneewittchen. Und sie hatte folgendes Problem. Sie war 19 Jahre alt, sie war die älteste Tochter ihrer Eltern und sie hatte 2 Geschwister und 2 Pflegekinder, die die Eltern noch angenommen hatten. Und diese 5 Kinder plus die Eltern, 7 Personen, wohnten alle in einer Jurte. Das sind diese runden Zelte, die man in der Mongolei bewohnt. Alle in einem Zimmer. Und Zassen Nochin, Schneewittchen, hatte Abi gemacht oder zumindest die Voraussetzung erfüllt, um an die Uni zu gehen. Und dann konnte sie nach Ulaanbaatar in die 350 Kilometer nördlich gelegene Hauptstadt umziehen, um dort ihr Studium als Dolmetscherin anzufangen. Und nach 2 Semestern sagen ihr die Eltern: Schneewittchen, es geht nicht mehr, wir müssen beide, Vater und Mutter, die Arbeit wechseln, wir schaffen es finanziell nicht mehr, wir müssen umziehen an die chinesische Grenze, das ist nochmal 300 Kilometer weiter südlich, und du musst zurückkommen, um auf deine Kinder aufzupassen, auf deine Geschwister aufzupassen. Du musst den Haushalt übernehmen und auf deine jüngeren Geschwister aufpassen. Studium abbrechen, Kindermädchen kochen, alles in einer Jurte. Die Eltern müssen aus finanziellen Gründen wegziehen. Die konnten dann nur so ein, zwei Mal im Monat nach Hause kommen, übers Wochenende. Was macht jetzt ein 19-jähriges Mädchen in dieser Situation? Also in Deutschland würde sie doch sagen, ihr könnt mir den Buckel runterrutschen. Ich bin erwachsen. Ich rufe beim Amt an, ich kriege BAföG, macht, was ihr wollt. Aber ich verfolge meine Karriere. Ich will Dolmetscherin werden. Und sie hat uns gefragt, was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen? Was soll eine gläubige junge Frau in dieser Situation machen? Und sie sagt uns, das ist für mich so schwierig, weil die 2 Pflegekinder, das sind 2 15- und 17-jährige Teenager, die gehorchen mir nicht. Und es ist richtig mühsam für mich, den Haushalt zu schmeißen und mit diesen 4 Kindern bzw. Teenagern klarzukommen. Was soll ich machen? Und wir haben ihr natürlich auch nicht gesagt, du musst das und das machen, aber wir haben ihr gesagt, du musst dich fragen, was Gottes Wille ist und was sein Plan für dich ist. Es könnte sein, dass Gott dich, wenn du jetzt deinen Eltern gehorsam bist und diese schwierige, unattraktive Aufgabe übernimmst und dein Studium vorerst einmal ruhen lässt, dass du vielleicht bewahrt wirst vor Versuchungen, vor Gefahren, die dir als junge, hübsche Frau in Ulaanbaatar, 1,5 Millionen Einwohner, mit sehr viel Unmoral, sehr viel Unreinheit, Gefahren, denen du dort ausgesetzt wärst, und dass Gott dich rausnimmt aus diesen Gefahren, um dich noch etwas weiter reifen zu lassen, damit du noch etwas erwachsener wirst und einfach auch einen Dienst tust aus Liebe zu deinen Eltern und aus Liebe zu deinen Geschwistern. Und sie hat sich das alles angehört und zuerst hat sie gesagt, bitte betet für mich, dass ich mein Studium weiterführen kann. Aber dazu hatten wir die Freiheit nicht. Aber wir haben gesagt, lass uns beten, dass der Wille Gottes geschieht. Und dass, wenn es wirklich Gottes Willen ist, dass du deinen Eltern gehorsam bist, was wir glauben, dass das Gottes Wille ist, aber dass er dann dir die Überzeugung, die Freude gibt, das auch zu tun, diesen Weg zu gehen. Und sie hat das getan und sie ist zurückgekehrt, hat auf ihre Kinder aufgepasst. Wir haben sie dann aus den Augen verloren. Aber das sind Glaubensprüfungen, nicht wahr? Das sind Glaubensprüfungen. Aber ich glaube, dass der Herr uns stark machen kann, in solchen Wegen dann doch mit Freuden zu bestehen und zu lernen, dass die Freude und der Segen in der Gemeinschaft Gottes nicht darin besteht, dass die Umstände immer unserem Geschmack und unseren Wünschen entsprechen, sondern dass es gut ist, auf seinen Wegen zu bleiben und zu lernen, ihn zu verherrlichen. Das ist ein wunderbares Zeugnis, wenn eine erwachsene, junge Tochter so ihrer Familie dient und bereit ist, sich selbst zu verleugnen und ihren Geschwistern beizustehen. Das ist ein Zeugnis. Auch wenn Weltmenschen sagen würden, das ist doch seelischer Missbrauch, das ist doch Ausbeutung, kann man doch nicht machen mit einer jungen Frau. Ich glaube, dass Gott das nicht unbedingt so sieht, dass er sagt, ich werde einen solchen Weg segnen. Ein letztes Beispiel, auch aus der Mongolei. Der Munk Yargal, weiß nicht, was sein Name bedeutet, er war sehr kriminell unterwegs. Er hatte von unserem Koordinator, der Bruder Suche, der hat uns das erzählt, öfters das Evangelium gehört, aber Munk Yargal hatte widerstanden. Er wollte seinen Lebensstil nicht aufgeben. Er landete im Gefängnis und im Gefängnis hört er wieder das Evangelium. Und hat sich innerlich dagegen gesperrt. Er hat nur auf den Tag gewartet, an dem er befreit werden würde, an dem er die Freiheit wieder genießen könnte. Und der Tag kam mit 2 seiner Gefängnisfreunden und Insassen. Alle 3 wurden am gleichen Tag frei. Dann haben sie gesagt, jetzt wollen wir feiern. Wir brauchen Alkohol zum Feiern. Aber sie hatten kein Geld. Und dann haben sie sich geeinigt, wir verkaufen unsere Handys, damit wir Schnaps oder Wodka, in der Mongolei wird auch viel Wodka getrunken, damit wir Wodka kaufen können. Handys verkaufen, Wodka kaufen. Erster Akt in der neuen Freiheit. Aber dann haben sie sich nicht einigen können, wer zuerst sein Handy verkaufte. Und dann entbrannte ein Streit unter den dreien. Und bei diesem Streit sind die beiden auf den Munk Jargal losgegangen und haben ihm die Augen ausgestochen. So endet das schon mal, wenn hartgesottene Männer miteinander streiten. Dann wird mal kurzerhand dem anderen das Auge ausgestochen. Also ihm sind gleich beide Augen ausgestochen worden. Und da war er blind. Blind. Und dann hat er an das Evangelium gedacht und hat sich bekehrt und ist zu Bruder Suche gegangen und hat gesagt, ich will dem Herrn Jesus nachfolgen. Ich habe mich verhärtet, aber jetzt habe ich verstanden, er ist die einzige Hoffnung. Und dann ist er wirklich ein fröhlicher Zeuge Jesu Christi geworden. Wenn ihr das Tamschonal mitnehmen wollt, da steht der Bericht über diese Mongolei-Reise, die ist schon anderthalb Jahre her, aber das ist ein Bild von dem Munk Jargal. Der trägt eine dunkle Sonnenbrille wegen seinen Augen, aber ein strahlendes Lächeln. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich dann auch mit ihm unterhalten dürfen, mit einem Übersetzer natürlich. Aber das ist so ein Zeugnis, wie ein Mensch, obwohl er, ich meine, wer möchte blind werden von euch? Niemand. Das ist das mit das Schlimmste, was einem begegnen kann. Vor dem Tod, ja. Oder manche würden vielleicht sogar lieber sterben als blind werden, weil wir uns das gar nicht vorstellen können. Aber er sagt, wenn ich nicht blind geworden wäre, dann wäre mein Herz hart geblieben. Und durch seine Erblindung ist er zum Herrn gekommen. Er durfte heiraten und er durfte 4 Kinder zeugen. Und er ist ein guter Mitarbeiter in der Emmaus Bibelkursarbeit geworden. Er kann natürlich nicht lesen und er kann auch die Bibelkurse nicht vorlesen, aber wisst ihr, was er macht? Er geht zu seinen früheren Freunden und irgendwelchen Männern und Leuten, die eben auch im sozialen Abseits leben, und er geht zu ihnen hin und sagt, möchtest du mir einen Gefallen tun? Ich bin blind. Dann sagen die Leute, ja gut, eigentlich möchte ich es nicht gern, aber da du blind bist, was hast du, was möchtest du? Und sagt er, lies mir doch bitte aus der Bibel vor. Oder lies mir mal diesen Emmaus-Kurs hier vor. Und so ist er mit vielen Leuten in Kontakt gekommen und ist ein treuer Zeuge und ein eifriger Mitarbeiter in der Emmaus-Bibelarbeit in der Mongolei geworden. Und er verherrlicht seinen Herrn Jesus Christus durch seine Blindheit, weil er ein Ja dazu gefunden hat und einfach das nutzen möchte, um den Herrn groß zu machen. Und vielleicht hast du in deiner persönlichen Not auch eine Erkenntnis, wo du dir sagst, ich will meine Not nutzen, um den Herrn groß zu machen. Der Herr hat einen Weg für dich, wie immer deine Situation aussieht. Er möchte einfach, dass unser Herz ihm gehört. Und wir nicht immer darauf aus sind, die Umstände zu ändern, sondern dass wir sagen, Herr Jesus, dir gehöre ich, dich möchte ich verherrlichen, dir möchte ich dienen. Zeig mir, wie aus meiner Not etwas zu deiner Ehre gemacht werden kann.